Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Das gute alte Schulbuch hat Konkurrenz bekommen. Und damit meine ich jetzt nicht die Tablets, die immer häufiger im Unterricht eingesetzt werden. Nein, es geht vielmehr um Lehrmaterialien, die Konzerne und auch kleinere Unternehmen den Schulen kostenlos und frei Haus zur Verfügung stellen. 800.000 Materialien zur Unterrichtsgestaltung finden sich allein im Netz und die werden auch von Lehrkräften eingesetzt. Wie sind diese Angebote zu bewerten? Warum engagieren sich Unternehmen in Schulen und welchen Einfluss üben sie damit vielleicht auf? Aus. Was meinen Sie? Rufen Sie uns an, diskutieren Sie mit unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Bis drei im Studio ist Regina Brinkmann. Hallo. Immer mehr DAX-Konzerne produzieren auch Unterrichtsmaterialien. Zu diesem Ergebnis kam unlängst eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung. Nun, da fragt man sich, warum machen die das? Welche Ziele verfolgen Unternehmen, die kostenloses Lehrmaterial anbieten, zum Beispiel über ihre branchenspezifischen Themen, sowie Energie, Mobilität und Finanzen? Inwieweit leisten sie damit vielleicht sinnvolle und zeitgemäße Aufklärungsarbeit, weil es nicht für jedes Thema ein passendes oder aktuelles Schulbuch gibt? Welche direkten oder indirekten Werbebotschaften werden dabei womöglich aber auch übermittelt und wie können Lehrkräfte die erkennen? Bevor wir darüber gleich mit Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Schule diskutieren, kommt zunächst einmal die Schulministerin von NRW, Yvonne Gebauer, zu Wort. Ich habe sie vor dieser Sendung gefragt, wie sie es bewertet, dass inzwischen 20 von 30 DAX-Konzernen und noch unzählige kleinere Unternehmen den Schulen Bildungsmaterial zur Verfügung stellen.
Also generell finde ich es nicht falsch, dass sich auch Unternehmen mit der Bildung unserer Schülerinnen und Schüler beschäftigen und auch Lehrmaterialien erstellen. Ich habe großes Vertrauen in unsere Schulen, in unsere Schulleitungen hier ganz gezielt dann auch zu schauen, was angeboten wird und was sie dann entsprechend für sich bzw. ihren Unterricht auch verwenden. Es ist wie immer im Leben, es gibt gute Dinge, es gibt weniger gute und mein Vertrauen an der Stelle liegt wirklich bei den Schulen, dass sie ganz gezielt dann auch die guten Dinge herauswählen. Aber von der Sache her, dass sich eben auch Unternehmen mit der Bildung unserer Schülerinnen und Schüler beschäftigen, das würde ich jetzt erstmal einfach für gut heißen.
Vertrauen ist sicherlich gut, aber wie stellen Sie denn als Ministerin sicher, dass in den Materialien Themen nicht einseitig bzw. unausgewogen vermittelt werden oder dass sie sogar indirekte Werbebotschaften transportieren?
Also ich kann natürlich als Ministerin nicht sicherstellen, was die Unternehmen in ihren Lehrmaterialien, Lernmaterialien dort niederschreiben. Das kann ich bei den vielen Unternehmen und bei den vielen Lernmitteln, die angeboten werden, nicht. Ich kann aber dafür Sorge tragen, dass wir unsere Schulleitung, unsere Lehrerinnen und Lehrer befähigen, hier entsprechend ein waches Auge zu haben, zu schauen, was ist tatsächlich der Informationsgehalt dieser, ich nenne es jetzt mal Broschüre, und was geht darüber hinaus, was wird, wie wird hier versteckte Werbung betrieben, die Schulen halten sich an den Beutelsbacher Konsens, den wir haben und sind den darin auch vereinbarten Prinzipien verpflichtet, nämlich dem Überwältigungsverbot und dem Neutralitätsgebot. Und ich kann noch mal sagen, also ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer hier nach diesem Beutelsbacher Konsens auch ihr Handeln ausrichten.
Nun gibt es ja laut einer Studie rund 800.000 Materialien im Netz. Die werden auch von Lehrerinnen und Lehrern genutzt. Man könnte die Lehrer und Lehrerinnen ja auch ein Stück weit entlasten, sage ich mal. Schulbücher zum Beispiel müssen eine umfängliche Prüfung durchlaufen. Warum nicht Lehrmaterialien, die zum Teil aus den Marketingabteilungen von Unternehmen stammen?
Also von der Sache her generell könnte man das tun, aber vom Angebot ist das nicht zu leisten. Das muss man ganz einfach so festhalten, weil es da so viel Materialien gibt, die von außen kommen und entweder lässt man es zu oder man verbietet es. Aber dass wir die Vielzahl dieser Materialien jetzt auch noch durch Personen überprüfen lassen können, das ist schlicht und ergreifend nicht zu leisten.
Der Wissenschaftler Tim Engartner schlägt ja vor, eine Monitoringstelle einzurichten. Mhm. Was spricht gegen eine Monitoringstelle, die die Unterlagen prüft, bevor sie in die Schulen gelangen?
Also generell spricht nichts gegen eine Monitoringstelle. Aber ich sage noch einmal, also Sie haben die Zahl ja nun auch selbst angesprochen, das ist ab einer bestimmten Summe nicht mehr zu leisten. Und wir haben eine, wir zertifizieren ja nun entsprechend unsere oder lassen zu unsere Lernmittel und im Rahmen eines Gutachterverfahrens, im Rahmen von vereinfachten Verfahren und die Grundlage sind die entsprechenden aktuellen Kernlehrpläne, aber darüber hinaus ist schlicht und ergreifend das Angebot einfach zu viel.
Nun haben Sie ein großes Vertrauen in die Lehrerschaft eben auch zum Ausdruck gebracht. Aber was ist denn mit Quereinsteigern und Quereinsteigerinnen? Die sind ja noch ganz neu im Job. Die müssen teilweise in Fächern auch unterrichten, in denen ja sie wenige didaktische Kompetenzen haben. Und jetzt müssen sie vielleicht auch noch ausloten, ob das Material, was ihnen da vorgelegt wird, was sie vielleicht auch unterstützt, mal schnell einen Unterricht auf die Beine zu stellen, ja, ob das überhaupt so ausgewogen und tatsächlich werbefrei ist.
Ja gut, wir versuchen ja auch unsere Seiteneinstieger entsprechend zu qualifizieren. Wir können nicht, das sage ich auch ganz offen, wir können nicht vor allem schützen und wir können auch nicht vor Beeinflussung generell schützen, aber wir können dafür sensibilisieren und darauf aufmerksam machen. Und ich möchte dann auch mal zum Ausdruck bringen, also natürlich ist es, was ich zu Beginn auch gesagt habe, schon ein richtiger Schritt, dass sich Unternehmen hier auch um die Ausbildung, die Bildung unserer Kinder und Jugendlichen Gedanken machen und das auch dann entsprechend zu Papier bringen. Und ich würde das von vornherein auch nicht immer nur als Einflussnahme werten und sehen wollen, sondern es sind Unterstützungsmaterialien, dass wir immer im Leben darunter auch Dinge dabei sind, die eben nicht unseren Ansinnen entsprechen. Das ist so. Aber der Grundgedanke, dass sich hier außerhalb von Schule, Unternehmen Gedanken darüber machen, wie Bildung aus ihren Augen eher noch begleitet werden kann, diesen Ansatz finde ich generell positiv.
Soweit Yvonne Gebauer, Schulministerin von Nordrhein-Westfalen, und mitgehört haben meine Studiogäste Tanja Nackmeier. Sie betreut bei der Landesvereinigung der Unternehmensverbände in Nordrhein-Westfalen den Bereich Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik. Herzlich willkommen. Michael Futterer ist selbst Lehrer an einem Berufskolleg und stellvertretender Landesvorsitzender der GEW Baden-Württemberg, und er ist uns aus Stuttgart zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Futterer.
Herzlich willkommen.
Tim Engartner hat die erwähnte Studie der Otto-Brenner-Stiftung durchgeführt und ist Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt. Herzlich willkommen hier in dieser Runde. Herr Engartner, starten wir diese Runde gleich mit Ihnen. Die Ministerin findet es ja grundsätzlich erstmal nicht bedenklich, wenn die Wirtschaft in Schulen Unterrichtsmaterialien anbietet. Über was für Angebote reden wir da eigentlich? Also was ist Ihnen im Rahmen Ihrer Forschung begegnet?
Ja, zum einen hat Frau Gebauer ja darauf hingewiesen, dass es gute und weniger gute Materialien gibt. Jetzt würde ich ihr entgegenhalten, dass wir in Deutschland die Schulpflicht haben, und das ist nach meinem Dafürhalten eine doppelte Schulpflicht. Zum einen verpflichtet sie die Schülerinnen und Schüler, am Unterricht teilzunehmen, und zum anderen verpflichtet es aber auch den Staat, sorgfältig darauf zu achten, welche Materialien zum Einsatz gebracht werden. Und das zumal in einer Bildungsrepublik, die wir uns selbst nennen. Und da ist eben Vertrauen manchmal gut, aber Kontrolle eben besser. Denn die Vielzahl der Materialien, die auch von den DAX-Unternehmen in die Schulen gespült werden, lassen nicht immer erkennen, dass dort die fachdidaktischen, wissenschaftlichen und pädagogischen Gütekriterien eingehalten werden. Das ist etwa bei den Materialien des Automobilkonzerns BMW der Fall. Da sollen dann die Kinder Augen, Nase und Mund zeichnen, um das BMW-Gesicht zu erkennen, also die Frontschürze zu zeichnen. Und das ist subtile bis sehr offene Werbung für Produkte, die nicht in den pädagogischen Schonraum namens Schule gehört. Und von daher müsste der Staat dem einen Riegel vorstellen und eine Monitoringstelle einrichten, wie das übrigens bei Schulbüchern gang und gäbe ist, jedenfalls in 13 der 16 Bundesländer.
Ja, über die Kontrolle reden wir ja noch im weiteren Verlauf. Ist Ihnen denn noch irgendwas Positives begegnet bei Ihrer Forschung?
Ja, in der Tat. Der Volkswagen-Konzern etwa hat ein Programm in Kooperation mit den SOS-Kinderdörfern aufgelegt. Er hat ein Programm aufgelegt zum Thema Geflüchtete. Und da hat er sich wirklich nach meinem Dafürhalten in einem karitativ mildtätigen Kontext profiliert. Gleichwohl machen auch die Kolleginnen und Kollegen der PR-Abteilung in Wolfsburg Werbung für den Automobilkonzern und die dortigen Fahrzeuge.
Frau Nackmeier, wie gehen denn Unternehmen in Nordrhein-Westfalen vor? Also welche Angebote gibt es da in den Schulen?
Ja, die Angebotspalette ist ja vielfältig. Das zeigt ja auch die Studie. Es sind zum einen Materialien, aber in NRW, auch im Netzwerk Schule Wirtschaft, steht für uns die direkte Kooperation zwischen Schulen und Unternehmen und der Wirtschaft im Vordergrund, sich gegenseitig kennenzulernen und einen direkten Austausch zu gestalten.
Sagen Sie vielleicht noch zwei Sätze zu diesem Netzwerk, weil das haben wir noch gar nicht eingeführt, nur dass man das versteht.
Das Netzwerk Schule Wirtschaft unterstützt und befördert die Kooperation zwischen Schulen und Unternehmen. Es ist ein Netzwerk, was sehr nachhaltig ausgerichtet ist, also nicht auf kurzfristige Projekte. Es befördert die Kooperation auf Augenhöhe, also es ist der Austausch in beide Richtungen, beide Seiten gestalten auch die Arbeit, die Lehrer genauso wie die Wirtschaftsvertreter. Und selbstverständlich steht das Netzwerk auch auf der Basis des Beutelsbacher Konsenses.
Und Sie als Landesvereinigung der Unternehmensverbände hier in Nordrhein-Westfalen unterstützen, vor allem finanziell, kann man sagen?
Genau, es wird getragen von den Arbeitgeberverbänden. Und ist auf Landesebene, auf Bundesebene aktiv und was ganz wesentlich ist, in den Regionen, weil die Arbeit eigentlich sehr regional orientiert ist, wo eben dann direkt die Praktiker aus beiden Bereichen zusammenkommen, sich austauschen, gemeinsame Fortbildungen besuchen oder sich auch gegenseitig kennenlernen, indem Lehrer in Betriebe mal reinschnuppern oder auch Betriebsvertreter durchaus auch mal an Schule gucken, wie Schularbeit aussieht.
Wie entstehen denn diese Angebote? Also inwieweit sind zum Beispiel Marketingabteilungen involviert?
Also die Kontakte entstehen vor Ort, auch auf Anfrage der Schulen. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Wir haben oft Anfragen auch von Schule, die zum einen Unterstützung suchen, manchmal auch finanzieller Art, aber oft eben auch einfach den Kontakt zu den Partnern sucht, wo eben zum Beispiel Berufswelt stattfindet. Schule muss ja junge Menschen auch insgesamt natürlich aufs Leben, aber auch auf das Leben nach der Schule in der Arbeitswelt vielleicht vorbereiten. Und das kann Schule nicht alleine aus meiner Sicht. Sie braucht da Partner, die die Berufswelt aufzeigen kann. Und das ist nun mal die Wirtschaft, sind genauso natürlich Behörden, der öffentliche Dienst. Nicht jeder geht in die Wirtschaft, aber da sucht man durchaus auch den Kontakt und kommt da so zusammen.
Herr Futterer, welche Angebote bekommen Sie so ins Haus als Lehrer an einem Berufskolleg beziehungsweise auch Ihre Kollegen?
Also ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, dass wir relativ wenige direkte Angebote bekommen, was Unterrichtsmaterialien angehen. Ich habe da auch nochmal bei mir im Kollegium etwas rumgefragt. Wir haben ein technisches Gymnasium mit dem Schwerpunkt Umwelt. Die Kollegen halten sich zunächst mal an die offiziellen Materialien, auch die Handreichung, die das Kultusministerium zum Bildungsplan herausgegeben hat und arbeiten mit diesen Materialien.
Aber das heißt, wenn Sie gar nicht so viel bekommen, würden Sie schon sagen, können Sie das, was Frau Nackmeier jetzt auch gerade angesprochen hat, Schule kann nicht alles leisten, braucht Wirtschaft, kommen Sie eigentlich auch ganz gut ohne Wirtschaft klar?
Ja, ich sehe das auch ein bisschen kritisch, weil natürlich ist es so, dass Schule auch Berufsorientierung leisten muss, auch allgemeinbildende Schulen. Aber ich denke, man kann das jetzt nicht auf die reine Berufsorientierung im Sinne, welche Ausbildungsplätze und so weiter gibt, das reduzieren. Ich meine, Kollegen und Kollegen, die in den Schulen Deutsch unterrichten oder Mathematik unterrichten oder Fremdsprachen unterrichten, leisten genauso ihren Beitrag zur Vorbereitung auf die Berufswelt. Also diese ewige Diskussion, da wir brauchen da ein spezifisches Fach Wirtschaft, das genau das leistet, ist, finde ich, eine extreme Verengung.
Mhm. Welche Interessen sehen Sie denn, wenn es Unterlagen aus der Wirtschaft gibt? Also jetzt mal aus der Gewerkschaftssicht gesprochen. Sie sind ja auch stellvertretender Vorsitzender der Lehrergewerkschaft GEW.
Naja, also ich sehe da schon bestimmte inhaltliche Interessen auch dahinter stehen. Wir haben ja in Baden-Württemberg vor 3 Jahren, 2016, das Fach Wirtschaft und Berufsvorbereitung bekommen. Wenn man sich mal die Bildungspläne anschaut, da tauchen dann schon gewisse, ich sag mal, Schwerpunkte auf. Also die positive Belegung etwa des Unternehmertums, Entrepreneurship steht da sehr stark drin. Arbeitnehmerrechte tauchen da viel weniger auf. Also ich denke, da sind schon Interessen da, auch in inhaltlicher Art.
Herr Engartner, inwieweit dienen aus Ihrer Sicht die Angebote, die Sie gesichtet haben, oder ein Teil dieser Angebote auch der eigenen Imagepflege von Unternehmen?
Ja, also ganz klar nehmen die Unternehmen den Versuch, bestimmte Weltbilder zu propagieren, Nachwuchs zu rekrutieren oder für bestimmte Produkte und Dienstleistungen zu werben. Das ist kein Geheimnis und nicht immer stehen lautere Motive hinter dem Engagement an Schulen, wohl wissend, dass es auch Aktivitäten gibt, gerade im regionalen Schwerpunkt, wie von Nackmeier das gesagt hat, wo man das durchaus begrüßen kann, dass es zu Kooperationen kommt, im Wege von Betriebsbesichtigungen, im Wege von Berufsorientierungstagen an den Schulen oder eben auch im Rahmen von Praktika, die Schülerinnen und Schüler zu durchlaufen haben. Aber nach meinem Dafürhalten droht das Land der Dichter und Denker zum Land der Stifter und Schenker zu werden, wenn wir uns darauf verlassen, dass die Privatwirtschaft das leistet, was Vater Staat zu leisten hat, nämlich die sachgerechte Ausstattung der Schulen. Und leider bahnen die klammen kommunalen Kassen gerade diesen privaten Akteuren den Weg in Richtung Schule. Damit ist nicht diskreditiert, dass Schülerinnen und Schüler gelegentlich einen Blick über die Schultore hinter die Werkstore werfen. Es geht mir darum, dass eine systematische und auf Langfristigkeit angelegte Lobbyarbeit der Unternehmen im Schonraum Schule gibt.
Lobbyarbeit, Frau Nackmeier, da möchten Sie gerne was zu sagen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Natürlich gibt es Interessen der Wirtschaft. Ich finde das auch gut und richtig. Wir sind in einer pluralistischen Gesellschaft und da gibt es Akteure mit unterschiedlichen Interessen und die kann man auch nicht ganz aus Schule raushalten. Sollte man, finde ich, auch gar nicht. Natürlich hat die Wirtschaft ein Interesse, sich an Schule zu engagieren, um die ökonomische Bildung auch zu stärken, die bisher sehr unterbelichtet zum Teil ist, auch sehr einseitig, zum Beispiel auch in Schulbüchern ist. Und sie hat natürlich ein Interesse, auch frühzeitig auf junge Menschen zuzugehen im Sinne der Fachkräftesicherung. Der Wirtschaft wird ja häufig eher vorgeworfen, zu wenig zu tun zur Fachkräftesicherung. Und daraus jetzt das Umgekehrte zu machen, es zu kritisieren, dass man sich an der Stelle engagiert, finde ich durchaus ein bisschen widersprüchlich. Ich finde auch, Schule sollte mit externen Partnern verschiedener Art zusammenarbeiten, nicht um den öffentlichen Bildungsauftrag zu ersetzen, den teilen wir, also der Staat muss da seiner Verantwortung gerecht werden. Wir wollen und können da auch gar kein Lückenbüßer sein, aber Schule bereitet aufs Leben vor, da gibt es verschiedene Interessen, verschiedene Akteure und das sollte sie auch aufgreifen. Zu denen gehört die Wirtschaft, dazu gehören, das ist jetzt für uns besonders naheliegend, natürlich auch die Gewerkschaften, die übrigens auch Materialien zur Verfügung stellen. Und ich finde das auch richtig, auch zu begrüßen, weil den jungen Menschen vorzuenthalten, dass es, ich sag mal, da draußen Akteure gibt, die sich auch mal streiten, die auch mal einen Konsens finden, finde ich nicht richtig. Und deshalb stehe ich oder finde ich es nicht verwerflich, dass es da Interessen gibt, die natürlich ausgewogen dargestellt werden müssen, aber so durchaus Eingang auch in das Schulleben finden können und sollen.
Einen Punkt würde ich bei Ihnen noch mal ergänzen wollen mit einer Meldung aus Thüringen. Da hat sich nämlich der Verband der Familienunternehmer darüber beklagt, dass das Unternehmerbild in Schulbüchern schlecht dargestellt wird. Also der Unternehmer so als Ausbeuter. Herr Engartner, ist da vielleicht auch ein berechtigtes Interesse, Frau Nagmeier hat es ja auch schon skizziert, der Wirtschaft vielleicht auch Bilder wieder gerade zu rücken und dann lieber mit eigenen Materialien, wenn es die Schulbücher nicht leisten können?
Dem würde ich zwei Argumente entgegenhalten. Das eine ist, so verzerrt ist das Unternehmerinnen- und Unternehmerbild in deutschen Schulbüchern nicht. Da gibt es Studien vom Institut der deutschen Schulbuchforschung in Braunschweig zu, für internationale Schulbuchforschung, Entschuldigung. Und da kann man ganz klar ablesen, dass das Unternehmerbild nicht so negativ ist, wie das mitunter von Arbeitgeberverbänden und ihnen nahestehenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gezeichnet wird. Und das zweite ist, die Schule ist eben kein Sammelbecken für die Artikulation widerstreitender Interessen, die gesellschaftlich sich Bahn brechen. Sondern die Schule hat einen Allgemeinbildungsauftrag. Und ein Kernergebnis der Studie ist, neben der Vielzahl der Aktivitäten, die da entfaltet werden, vielleicht nicht am Berufskolleg, wo Herr Futterer unterrichtet, das ist vielleicht ein Nischenphänomen und kein Massenphänomen, wie wir gerade gehört haben, aber an vielen Schulen ist es gängige Praxis, dass die Unterrichtsmaterialien privater Content-Anbieter in die Klassenzimmer gelangen. Und das ist deswegen gefährlich, weil der Allgemeinbildungsauftrag nicht eingelöst wird. Denn die Unternehmen kaprizieren sich auf die Branchen und Themen und Fragestellungen, die für sie relevant sind. Energiewirtschaft, Automobilwirtschaft und Finanzwirtschaft waren die Schwerpunktsetzungen. Und vielfach gerät das Allgemeinbildungsinteresse, dem wir in Deutschland zum Glück an den Schulen immer noch verpflichtet sind, total aus dem Blick.
Herr Futterer, wie sehen Sie das aus Gewerkschaftsperspektive?
Ja, ich würde dem Herrn Engartner da durchaus zustimmen. Er hat jetzt darauf verwiesen, dass, also erstmal grundsätzlich ist es ja nicht verwerflich, das ist ja klar, wenn auch Unternehmen Materialien liefern, das ist schon klar. Wir haben in Baden-Württemberg ja im Zusammenhang mit dem einfach Einführung des Faches Wirtschaft einen sogenannten Code of Conduct unterschrieben. Leider, wir wollten auch eine Prüfstelle, das ist abgelehnt worden. Da sind auch entsprechende Kriterien dann durchaus festgehalten worden, nach denen sich diese Materialien zu richten haben. Insoweit liegt es natürlich zunächst mal in der Verantwortung der Lehrkraft und des Lehrers zu entscheiden, was er im Unterricht einsetzt und was nicht. Dass da natürlich im Moment im Netz eine Vielzahl von Materialien da sind und der einzelne Lehrer da Schwierigkeiten hat, tatsächlich den Überblick zu behalten und dass oft gar nicht klar ist, von wem diese Materialien eigentlich stammen und wer da auch finanziell dahinter steht, ist schon ein großes Problem.
Ja, wie sich Lehrer da einen Überblick verschaffen können und ob sie auch hinreichend dafür qualifiziert sind, darüber reden wir gleich nach etwas Musik. Und wenn Sie dieser Runde schon gelauscht haben und gesagt haben, ich habe auch eine Meinung zum Thema, dann rufen Sie doch an unter der 00800 4464 4464. Erreichen Sie unser Hörertelefon, noch einmal die Nummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns gerne auch eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Wenn Wirtschaft Schule macht, welchen Einfluss nehmen Unternehmen auf Lehrmaterialien und Unterricht? Unser Thema heute in Campus und Karriere. Wir haben eben schon darüber gesprochen, welche Angebote es aus der Wirtschaft nun eigentlich gibt. Doch wie sieht die Kontrolle aus? Woran können Lehrkräfte zweifelhafte Angebote erkennen? Herr Futterer, Sie sind Vertreter der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hier in dieser Runde.
Naja, das ist aus meiner Sicht schon ein relativ schwieriges Problem. Wir haben, wie gesagt, in Baden-Württemberg 2016 das Fach Wirtschaft bekommen. Wir haben das von Seiten der GEW sehr kritisch gesehen. Wir wollten, gerade wenn es um Materialien geht, damals tatsächlich eine Prüfstelle. Das ist vom Kultusministerium abgelehnt worden mit ähnlichen Argumenten, wie wir sie vorher gehört haben. Was es jetzt gibt, ist im Grunde ein Code of Conduct, eine Art Verhaltenskodex, der mit der Wirtschaft da unterschrieben worden ist, der die Zusammenarbeit irgendwo regeln soll. Und in dem Zusammenhang gibt es jetzt Handlungshilfen, mit der dann bestimmte Materialien überprüft werden können, Kriterien. Dazu gehört die Übereinstimmung mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag. Es muss das Transparenzgebot, es muss deutlich sein, wer Autor, Herausgeber, Unterstützer des Angebotes ist. Der Beutelsbacher Konsens muss eingehalten werden, das haben wir vorhin schon gehört. Und es müssen auch die Regeln natürlich für Sponsoring und Werbung an den Schulen eingehalten werden. Aber es ist dann jetzt letztendlich natürlich Sache des einzelnen der einzelnen Lehrkraft bzw. der Schulleitung, das zu überprüfen. Und ob das immer geht, da habe ich so meine Zweifel.
Herr Engartner, Sie nicken.
Ja, deshalb, weil der Anteil fachfremd erteilter Unterrichtsstunden in einigen Bundesländern und insbesondere in der Sekundarstufe 1 sich einen die Nackenhaare aufstellen lässt, weil die Fakultas im Fach Wirtschaft etwa in Baden-Württemberg ja jetzt erst erworben werden kann, das Fach aber bereits eingeführt ist. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen an den Schulen haben das Fach unter Umständen gar nicht grundständig studiert, kommen dann als Quer- und Seiteneinsteiger in die Klassenzimmer und sind unter Umständen gar nicht sachgerecht ausgebildet worden. Und dieses Problem haben wir gerade auch in Nordrhein-Westfalen mit einem extrem hohen Anteil an fachfremd erteiltem Unterricht im Fach Politik, Wirtschaft oder jetzt Wirtschaft, Politik. Und das bereitet mir in besonderer Weise Sorgen, weil die Qualität von Unterrichtsmaterialien einzuschätzen ist durchaus nicht ganz so einfach, wie man sich das vielleicht gemeinhin vorstellt.
Frau Nackmeier, wie könnten denn die Unternehmen selbst auch für eine gewisse Transparenz sorgen?
Ja, die Unternehmen, das ist ja auch der Studie zu entnehmen, arbeiten ja auch mit durchaus anerkannten Einrichtungen bei der Entwicklung der Materialien zusammen, sei es mit Schulbuchverlagen oder entsprechenden Lehrstühlen an Universitäten. Unsere Wahrnehmung ist auch, dass die Lehrer durchaus kritisch mit dem Material, was an sie herangetragen wird, umgehen, auch durchaus sagen, das, was sie nicht nutzen, wo sie was kritisch sehen. Also wir nehmen die Lehrkräfte da als sehr kompetent und kritisch wahr. Insofern teile ich die Kritik insgesamt nicht ganz. Auch der Generalverdacht, unter den da die Wirtschaft gestellt wird, sie wolle da beeinflussen, finde ich schwierig. Ich meine, wir merken schon, wie schwierig es ist.
Aber warum werden dann die Unterrichtsmaterialien
produziert? Bitte einmal ausreden dürfen. Eben wurde gesagt, es muss sehr sichtbar sein, von wem die Materialien kommen. Auf der anderen Seite wird wiederum kritisiert, wenn es sichtbar ist, dann ist es Werbung. Also irgendwo ist es auch ein bisschen widersprüchlich. Und wie gesagt, ich sehe da die Lehrer durchaus als kompetent an. da auch Unterscheidungen zu treffen und setze darauf auch sehr große Hoffnung in ein Schulfach Wirtschaft, was wir seit langem fordern, weil wenn es die gut ausgebildeten Lehrer an der Stelle gibt, dann ist da noch mal mehr Kompetenz. Und wenn es darum geht, dass die Lehrkräfte insgesamt vielleicht nicht ausreichend fortgebildet sind, zu wenig Zeit haben, dann müssen wir über andere Themen reden, nämlich zum Beispiel auch die Lehrkräftesicherung. Aber das sind dann andere Themen.
Lassen Sie mich noch einen Punkt einbringen, der kommt von Martin Behner. Er ist Erzieher, hat uns angerufen und hat diese Frage an die Runde. Welche Möglichkeiten zur Weiterbildung für Lehrer und Lehrerinnen gibt es, damit sie das Unterrichtsmaterial qualifiziert prüfen können? Herr Futterer, vielleicht noch mal an Sie diese Frage gestellt.
Also spezifische Weiterbildungen mit der Zielsetzung, jetzt Unterrichtsmaterialien zu prüfen, die kenne ich jetzt nicht. Ich meine, wir haben in Baden-Württemberg natürlich auch dieses Phänomen mit den Quereinsteigern an den beruflichen Schulen. Muss ich sagen, gibt es da ein relativ gutes Modell mit dem Direkteinstieg. Das heißt, die Lehrkräfte, die dort aus der Wirtschaft kommen, haben erstmal eine zweijährige pädagogisch-didaktische Nachschulungen. Aber spezifische Fortbildungen, die sich mit Unterrichtsmaterialien beschäftigen, die kenne ich nicht, die gibt es nicht.
Herr Engartner?
Sie hat eingeladen, nach Frankfurt zu kommen, an die Goethe-Lehrer-Akademie. Das ist unsere zentrale Einrichtung für die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften. Zugegebenermaßen wäre das eine weite Reise für Sie, die ich Ihnen nicht zumuten möchte, Herr Futterer. In der Tat, Sie haben aber einen wunden Punkt getroffen. Es gibt zu wenig Lehrer-Fort- und Weiterbildung. Und in diese Bresche springt ja auch die Wirtschaft mit einer Vielzahl von Aktivitäten in diesem Segment. Aber auch da würde ich wieder, anders als Frau Nackmeier das gerade gesagt hat, nicht davon sprechen wollen, dass Unternehmen das aus altruistischen Motiven heraus machen, sondern sehr wohl mit durchaus nachvollziehbaren, aber einseitigen Interessen. Und die gehören nach meinem Dafürhalten in den zentralen Erfahrungsschutz- und Sozialisationsraum Schule nicht hinein.
Hm. Nun ist es ja so, wenn es sowohl gute als auch schlechte Anbieter gibt, sage ich jetzt mal, wäre es ja im Interesse der Wirtschaft zu sagen, wir führen da vielleicht selber ein Prüfverfahren oder eine Zertifizierung, eine Beteiligung uns vielleicht auch an den Kosten, weil das ist ja auch immer so eine Frage und könnten sich damit auch nochmal ganz anders vielleicht hinstellen und sagen, das, was wir da anbieten, ist wirklich frei von eigenen Interessen, sehr Transparenz. Wäre das vielleicht ein Weg, Frau Nackmeier?
Ich hatte es ja schon angesprochen, das Schule-Wirtschaft-Netzwerk bekennt sich ja ausdrücklich auch zum Bertelsbacher Konsens. Und,
der müsste noch mal kurz erklärt werden.
Den hatte Frau Gebauer vorhin auch erwähnt.
Ja, aber das kann man nicht oft genug erklären, weil es gab auch hier aus der Hörerschaft noch mal eine Frage. Bitte vielleicht noch mal erklären.
Okay. Also vielleicht machen wir das mal kurz. Das ist, glaube ich, aus den 70er Jahren ein Konsens, wo man formuliert hat, dass eben, wenn Engagement in Schule auch von außen eben stattfindet, dass es zum Beispiel kein Überwältigungs- oder nein, dass es ein Überwältigungsverbot gibt, also Schüler nicht ad hoc irgendwie angesprochen werden dürfen und dass halt Sachen, die kritisch diskutiert werden, zum Beispiel in der Wissenschaft, auch durchaus so differenziert, wie sie dort diskutiert werden, dann dargestellt werden und so halt differenziert verschiedene Meinungen auch wiedergeben, die es eben gibt.
Ja, und jetzt nochmal zur Frage, also, ob Sie, Herr Futterer, jetzt?
Nicht ganz, also dieser Konsens stammt aus dem Jahr 76, bezog sich zunächst mal, soweit ich ihn kenne, auf den politischen Unterricht oder politische Bildung. Ja. Und dort sind bestimmte Grundregeln festgehalten worden, nachdem eben der politische Unterricht oder politische Bildung stattzufinden hat. Dazu gehört einmal natürlich das Überwältigungsverbot. Also es darf keine Indoktrination stattfinden. Dazu gehört aber zweitens auch, dass man kontroverse Dinge auch kontrovers darstellen muss im Unterricht. Und selbstverständlich natürlich die Schülerorientierung. Und das ist jetzt die Grundlage, die man auch für andere Bereiche dann als Diskussionsbasis benutzt.
Ich glaube, damit ist das jetzt hinlänglich erklärt. Aber nochmal die Frage an Frau Nackmeier jetzt zurück. Also inwieweit könnte vielleicht auch die Wirtschaft dazu beitragen, vielleicht auch finanziell, dass so eine zentrale Kontrollstelle entsteht?
Naja, dann kann ich mir schon gleich wieder vorstellen, wenn wir das finanzieren würden, wie das Feedback wäre. Wie gesagt, also unser Netzwerk steht für hochwertige Materialien. Auch da arbeiten wir zusammen mit Lehrkräften bei der Entwicklung, obwohl bei uns auch gar nicht so die Lehrmaterialien im Vordergrund stehen. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Wollen wir Herrn Emgärtner, der hat sich gerade zu Wort gemeldet. Und wir haben auch schon einen Hörer, den ich auch gleich mal in die Runde gerne einführen möchte. Aber Herr Emgärtner, vielleicht noch kurz zu Ihnen.
Ja, wenn wir uns auf die zentrale Kontrollstelle einigen könnten, wie das übrigens bei Schulbüchern ja gang und gäbe ist, dann könnte man aufsetzen auf dem, was der Bundesverband der Verbraucherzentralen mit dem Materialkompass geschaffen hat. Der war zwischenzeitlich von der Finanzierung ausgenommen worden, aber wird jetzt wieder finanziert. Und die Kultusministerkonferenz könnte ja in regelmäßigen Abständen zusammenkommen und sich dieser Herkulesaufgabe annehmen. Ich wäre dafür, dass die Unternehmen Steuern zahlen und aus diesen Steuern dann eine staatlich verantwortete Prüfstelle geschaffen wird. Das wäre mir auch lieber, als wenn jetzt Gewerkschaften und Unternehmen da eine Melange bilden bei den Finanzierungsströmen.
Naja gut, Sie könnten es finanzieren und von der Regierung, Landesregierung oder wer auch immer, könnte dann quasi ein Expertenrat zusammengestellt werden, um da vielleicht so eine Interessensvermischung zu vermeiden. Ich möchte René Schäppler die Gelegenheit geben, sich in diese Runde einzuschalten. Herr Schäppler, Sie sind selbst Lehrer. Ihre Meinung zum Thema, Ihre Erfahrung auch mit diesem Thema?
Ja, grüß Sie. Ich habe mich gemeldet, weil schon sehr vieles gesagt worden ist, was so grundsätzlicher Natur ist. Ich wollte vielleicht, um so ein bisschen das Bild deutlicher zu machen, in welcher Art und Weise wir Einflussnahme und Werbung in Schule haben, vielleicht so ein paar Beispiele mal reinbringen, an denen man das sehen kann. Das ist zum Beispiel im Bereich der Lehrerfortbildung. Da begegnet uns zum Beispiel dann eine Agentur für Bildungskommunikation, so nennt man sich. Es gibt auch Agenturen für Bildungsmarketing, also die sich wirklich dann auf den Schulsektor spezialisieren, die dann einen Lehrerkongress veranstalten und unter dem Namen Klett, das ist dann die Klett MINT GmbH, dann auch Unternehmen und Konzernen die Möglichkeit geben, sich an diesen Lehrerfortbildungskongressen zu beteiligen. Und die werden dann regelrecht, ja, kann man fast sagen, verkauft auch ein Stück weit. Das wird dann Sponsoring genannt, aber offensichtlich werden gar keine Sponsoring Verträge beschlossen und dann kann man dort als Unternehmen auch einen 90-minütigen Vortrag oder einen 45-minütigen Vortrag machen, wenn man 8.700 Euro bezahlt, 4.800 Euro und darf da auch eine Ausstellungsfläche machen. Das heißt, da wird Lehrerfortbildung im Bereich der Digitalisierung, der Digitalpakt steht an, alle wollen irgendwie ihre Namen platziert wissen, dann auch zu einer Art Bildungsmesse und zu einem Marktplatz auf einmal. Oder wir haben Wettbewerbe in der Schule. Also wenn ich das sehe, eine Grundschulklasse, die über Wochen mit ihrer Musiklehrerin im Auftrag oder in Aufforderung von Rewe, dem Lebensmittelhändler, ein Lied einübt, das so weihnachtlich erstmal klingt. Ja, morgen, Kinder, wird es was geben. Der Text aber komplett umgedichtet ist. Ich intoniere mal so ein bisschen. Heute, Leute, wird es was geben. Mit Rewe können wir uns freuen, dass wir Spaß am Schenken haben und auch Selbstgeschenke sind. Rewe hat, was jeder mag. Heißer, welch ein Freudentag. Das war jetzt nur ein Ausschnitt, das sind vier Strophen insgesamt, keine ohne Rede.
Ich bin auch froh, dass Sie jetzt nicht noch die ganzen Strophen für uns singen, Herr Schäppler.
Genau, ja, aber da sieht man, die Kinder gehen dann, die üben wochenlang, das brennt sich dann ins Hirn und dann stehen die im Supermarkt und
aber die Kinder dann üben wochenlang, da frage ich mich natürlich auch, wie steht es denn um die Eltern, bekommen die das gar nicht mit, ist denen das egal?
Also das sind natürlich, häufig sind es Eltern, die sich dann melden. Es sind dann Kolleginnen und Kollegen aus den Schulen, bin ja da auch Lehrer, die dann wach werden und auf einmal sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Und diese Not, in der Schulen sind, die wird da so massiv ausgenutzt. Weil auch wenn man dann mit der Kritik so an die Schulen herantritt, dann hört man auf einmal, ja Mensch, aber du kannst uns doch jetzt auch nicht das letzte Schöne noch kaputt machen und das kritisieren. Ja, sonst haben wir unsere Kinder gar nichts mehr. Das heißt, wir sehen, da ist eine massive Unterfinanzierung, ja, auch begünstigt, sage ich mal, durch die Steueroptimierung vieler Konzerne und Unternehmen, die dann auf der anderen Seite auf einmal wieder auftreten und dann mit solchen Aktionen den Schulen wieder was Gutes tun wollen. Und vorher haben wir sie so ein bisschen kaputt gespart, sage ich mal. Ja, also da wird auch ein Stück weit was ausgenutzt, wo Schulen, und das hat ja eben auch die Kollegin aus der Wirtschaft gesagt, dass die Schulen mittlerweile sogar auf die Unternehmen zugehen, auch mit finanziellen Fragen oder Sponsoring-Anfragen. Weil sie es sonst nicht mehr schaffen. Und das ist aus meiner Sicht ein Armutszeugnis. Und wenn das dann so ausgenutzt wird von Unternehmen, dann frage ich mich, ob das wirklich dann noch altruistisch ist oder ob da dann nicht wirklich die Eigeninteresse auch massiv im Vordergrund stehen.
Herr Schäppler, unser Studiogast, den Sie gerade eben angesprochen haben, der so gewissermaßen hier für die Wirtschaftsseite steht, ist die Tanja Nackmeier. Der möchte ich auch kurz mal Gelegenheit geben, auf Ihre Erfahrungen einzugehen, Frau Nackmeier. Wie sehen Sie diese Hörermeinung?
Ja, ich kenne jetzt natürlich die einzelnen Beispiele nicht. Wie gesagt, unser Netzwerk bietet oder macht Angebote und wir merken auch, das wird dann angenommen oder eben nicht. Also die Lehrer sind da, wie schon gesagt, durchaus kritisch. Bei dem Beispiel, wie ich es jetzt gehört habe, frage ich mich auch, warum die Lehrkraft da auch sich nicht vielleicht anders entschieden hat. Grundsätzlich möchte ich auch noch mal was zu dem Thema Steuern sagen. Wir haben, weil es, glaube ich, öfter kommt, dieses Argument, wir haben in Deutschland eine der höchsten Steuerhöhen für die Unternehmen. dass das jetzt irgendwie dagegen gewendet wird, sich hier zu engagieren, finde ich auch ein bisschen einseitig. Wir setzen uns auch dafür ein, dass Schulen gut ausgestattet sind und werden, weil, wie gesagt, wir wollen nicht oder können auch gar nicht der Lückenbüßer an der Stelle sein. Und auch bei den Materialien, viele Lehrer schätzen an den Materialien die große Anwendungsnähe, die sie in vielen Schulbüchern nicht finden. Also es wird halt durchaus ein Bedarf gedeckt und daraus den Unternehmen einen Vorwurf zu machen, einen pauschalen Vorwurf, finde ich, wie gesagt, schwierig.
Ich habe es ja versucht, mit konkreten Beispielen zu untermauern. Und wenn ich das mit der Steuer vielleicht nochmal kurz erläutern darf, wenn wir uns einen Konzern wie Apple oder Microsoft, internationale Konzerne anschauen, und da wissen wir, wie wenig Steuern sie zu unserem Gemeinwohl dazu steuern.
Apple von unter 1%.
Und dann gehen sie hin und bilden Lehrer aus oder bilden Lehrer fort zu Apple Distinguished Educators, zu Apple Teachern, zu Microsoft Innovative Educators. Ja, und binden die quasi an ihre Konzerne und an ihre eigenen Materialien, die sie auch erstellen. Und dann war Herr Engartner, Sie sagten 1% auf der anderen Seite. Also da sehe ich schon einen gewissen Widerspruch auch.
Herr Engartner?
Ich habe da nur beipflichten. Eine treffliche Analyse der Herausforderungen, mit denen wir da konfrontiert sind. Denn Unternehmen gehen ja nicht nur in die Schulen, die entwickeln auch Pixi-Bücher, wie die Deutsche Börse AG, den Marktplatz der Tiere. Die Bayer AG hat ein Wimmelbuch zum Leverkusener Chemiepark entwickelt und in die Kitas eingespeist. All das sind ja Aktivitäten, die wir als Bildungsnation nicht wollen dürfen, in der Tradition von Goethe, Schiller und Lessing. Und ich frage mich allen Ernstes, warum der Allgemeinbildungsauftrag der Schulen so oft systematisch verletzt wird und die Politik nicht gegensteuert.
Darf ich auch noch was dazu sagen? Ich
meine, ja, Herr Futterer, bitte.
So aus unserer eigenen Erfahrung, ich denke, es geht hier nicht nur bei der Einflussnahme nicht nur um die Frage von Materialien. Wir haben zum Beispiel in meiner Schule, wir bekommen von Audi einige Stunden Sprachförderung gesponsert. Der Hintergrund ist der, dass wir 2014/15 den erheblichen Anwachsen der Zahl der Geflüchteten hatten. Da mussten dann neue, bei uns heißen die VOBO-Klassen, eingerichtet werden. Dann hat das Land irgendwann mal die Stundentafel zusammengestrichen. Da war man natürlich froh, dass man da sowas Zusätzliches hat. Aber der Hintergrund ist natürlich ganz klar die fehlende, mangelhafte Ausstattung der Schulen. Und das muss vom Staat geleistet werden. Über die Steuerfragen, das ist noch eine andere Sache. Da hat der Kollege gerade bereits was dazu gesagt. Aber
wenn Audi an Fahrschulen Fahrtraining anbietet, hätte ich ja nichts dagegen. Aber dass ein Automobilkonzern in den Schulen systematisch den Unterricht ersetzen soll oder auffangen soll, ist natürlich im Sinne des Erfinders. Ne?
Naja, also er finanziert ja nur der Unterricht wird schon von Lehrkräften von uns gemacht, aber er bezahlt sie halt. Aber das schafft dann halt Abhängigkeiten. Im Moment überlegt Audi, diese Förderung wieder einzustellen, diese Finanzierung einzustellen. Dann sind die Stunden erstmal für uns weg. Wir könnten sie aber natürlich weiterhin gut brauchen. Es gibt jetzt zwar weniger Geflüchtete, aber die Geflüchteten sind jetzt eben in der Berufsausbildung und haben dort große Sprachschwierigkeiten. Wir brauchen eigentlich diese Sprachförderung.
Ich möchte Herrn Schäppler noch mal zum Abschluss die Gelegenheit geben. Was würden Sie sich denn konkret jetzt wünschen? Wir haben eben über Kontrolle gesprochen. Würden Sie sich vielleicht auch dafür einsetzen wollen oder dafür plädieren, dass es gar keine Unterlagen in der Schule gibt?
Zweierlei. Vielleicht eine kleine Anekdote aus Hessen. Wir hatten vor 1,5 Jahren die Novellierung unseres Schulgesetzes, hatten da seitens des Ministeriums in der ersten Lesung des Gesetzes den Vorschlag, dass Werbung in Schule grundsätzlich verboten ist, ganz klar. Sponsoring nach Genehmigung durch das Kultusministerium beziehungsweise dann die staatlichen Schulämter, in deren Auftrag zulässig ist. Das heißt, da war so eine gewisse Prüfinstanz drin. Das wurde begrüßt von allen Elternverbänden, allen Lehrerverbänden, Schülerverbänden. Einzig aus den Wirtschaftsverbänden kam bei der Anhörung massive Kritik, sodass das wieder geschliffen wurde und Sponsoring nun in alleiniger Prüfverantwortung der einzelnen Schule liegt. Also da müssen wir mit so einer Monitoringstelle, das sehe ich schon, so ein Stück weit dagegenhalten, ob nun wirklich jedes Material dann wirklich da vor dem Einsatz durchgeprüft wird oder ob das vielleicht auch eine Unterstützung für Lehrerinnen und Eltern und Schülerinnen ist, die, wenn ihnen doch was auffällt, sich dann da an so eine Monitoringstelle wenden können und das dann geprüft wird, öffentlich transparent gemacht wird. Denn das ist auch meine Erfahrung, in dem Moment, wo die Konzerne, die Unternehmen für so einseitiges oder lobbyistisches Material kritisiert werden, verschwindet es dann manchmal auch doch recht schnell wieder. Oder dann muss zumindest nicht wieder jede Schule aufs Neue prüfen, denn das ist auch eine beliebte Strategie. Ich gehe an verschiedene Schulen heran, bei der einen Schule rutsche ich durch und bei der anderen Schule ist vielleicht ein kritischer Kollege, der sehr im Fach drin ist und sagt, oh nee, das ist mir vielleicht ein bisschen einseitig und wir lassen das mal lieber. Davon bekommt aber die Nachbarschule ein paar Straßen weiter überhaupt nichts mit. Und allein da auch mal so Transparenz reinzubringen, wäre schon ganz wichtig. Denn es geht auch, und das vielleicht so als letztes Beispiel von meiner Seite, auch ganz stark in die Mentalität teilweise rein. Das ist gar nicht mal so plumpe Werbung. Ich habe ein Schulbuch hier vorliegen und habe das mal durchgeprüft. Da sind dann auf einmal so Sätze drin wie: Für eine Weile war sie sogar verheiratet, aber auch das war alles andere als ein Erfolg. Mit 23 Jahren bekam Sarah einen Sohn. Sie hockte zu Hause, eine gelangweilte und völlig frustrierte Hausfrau und Mutter, finanziell abhängig von einem Mann. Sie führte ein Leben, das sie bei anderen bisher immer verachtet hatte. Der Tiefpunkt war für sie, Sozialhilfeempfängerin zu sein. Was für eine Demütigung. 30 Seiten weiter steht auf einmal dann ein Satz, lautet: Als sie anfing, wie eine Unternehmerin zu denken, öffnete sich die Welt für sie. Und das wird dann 14-jährigen Mädchen präsentiert und da werden Weltbilder auch produziert.
Weltbilder und Eindrücke, die Sie uns ihr vermittelt haben, Herr Schäppler, vielen Dank erstmal dafür. Herr Engarten, an Sie die Frage, Reaktionen auf Ihre Studie. Also Sie haben ja durchaus durchgeprüft, was es dafür für Materialien gibt. Manches haben Sie sehr kritisch bewertet. Gab es nach dieser kritischen Prüfung Unternehmen, die auch Materialien zurückgezogen haben? So ähnlich wie Herr Schäppler das eben auch berichtet hat. Wenn man mal genau hinschaut, dann ist es vielleicht dann doch nicht so attraktiv für manche Unternehmen, mit dem Material weiterzuarbeiten.
In der Tat könnte man sagen, dass die Kritik stellenweise verfangen hat. Zwei Unternehmen, die in der Studie eine kritische Würdigung erfahren haben, Teile der Materialien zurückgezogen. Die Initiative My Finance Coach, die seinerzeit finanziert wurde vom Versicherungskonzern Allianz, von der Unternehmensberatung McKinsey und von der Werbeagentur Grey. Auch die hat ihre Aktivitäten eingestellt. Die war zwischenzeitlich nur in Rheinland-Pfalz verboten. In allen anderen Bundesländern war sie noch erlaubt. Auch ein Beispiel, das anschließt an die Ausführung von Herrn Schäppler. Oder das Network for Teaching Entrepreneurship war in Hessen verboten, in allen anderen 15 Bundesländern hingegen erlaubt. Da bekommen wir einen föderalen Flickenteppich, wie wir ihn ohnehin schon in der Bildungslandschaft haben, den wir uns nicht wünschen können. Und genau, die Erkenntnis ist, dass offenkundig auch auf der Seite der Unternehmen eine Sensibilisierung stattgefunden hat für die allzu plumpe und übergebührliche Einflussnahme mittels Werbung.
Julietta Renz hat uns geschrieben an campus@deutschlandfunk.de. Sie sagt: Ich finde es nicht in Ordnung, wenn Lehrer Unterrichtsmaterialien von Unternehmen einsetzen bzw. Unternehmen auf diese Weise schon früh im Leben der Schüler Lobbyarbeit betreiben dürfen. Schulbuchverlage könnten mit Unternehmen beraten, wo Inhalte aktueller und wirtschaftsnäher, aber neutral gestaltet werden könnten. Frau Nackmeier, wäre das ein Weg für die Wirtschaft, die ja jetzt immer so ein bisschen auch hier in dieser Runde vielleicht am Pranger steht, aber es geht ja auch darum, eine Transparenz zu schaffen, zu gucken, wo ist das Gute, wo ist das Schlechte an dieser Initiative. Und es ist sicherlich doch auch in Ihrem Interesse zu sagen, okay, die Unternehmen, die da jetzt, ich sag mal, gute und lobbyfreie Sachen anbieten wollen, können da entsprechend halt auch mit solchen Prüfmaßnahmen oder jetzt Zusammenarbeit, war ja der Vorschlag mit Schulbuchverlagen, entsprechend auch anders rüberkommen.
Ich hatte ja schon gesagt, einige Materialien werden ja auch gemeinsam mit Schulbuchverlagen entwickelt. Ich glaube, die sind dann auch gar nicht die beanstandet werden.
Was ist ja ein Unterschied, ob es mit Schulbuchverlagen entwickelt wird oder ob sie dann gemeinsam anschließend, wenn das Buch entwickelt ist, nochmal dieses Prüfverfahren da in entsprechenden Ländern durchlaufen?
Ja, ich meine, wir versuchen ja auch aufzuzeigen, was aus unserer Sicht in Schulbüchern wiederum aus unserer Sicht kritisch zu sehen ist. Das ist auch schon angesprochen worden, dass es aus unserer Sicht eben, wie gesagt, sehr einseitig zum Teil auch ist, dass Unternehmertum immer kritisch dargestellt wird, dass auch Wirtschaftsthemen eher aus so einer Problemperspektive ja dargestellt werden. Das versuchen wir aufzuzeigen und da Kooperationen sehr gerne, wenn da die Schulbuchverlage auch auf uns zukommen. Ich glaube, ich sehe aber noch ein anderes Problem, die Frage der Aktualität. Schulbücher sind halt auch häufig doch ein bisschen auch in die Jahre gekommen und dann entwickeln sich auch Themen weiter und auch das ist eine Motivation sicherlich für Materialien, um Aktualität sicherzustellen und eben auch die Praxisnähe. Und mir macht es schon ein bisschen Sorge, wenn Wirtschaftsthemen oder offenbar nicht zur Allgemeinbildung gezählt werden, weil natürlich muss Schule Allgemeinbildung leisten. Ich finde aber schon, dass Wirtschaftsbildung, ökonomische Bildung da eben auch dazugehört und dass da dann eben auch die Kooperationen so genutzt werden, dass das auch vermittelt werden kann.
Wenn der Wirtschaft jetzt in grosso modo gesprochen daran gelegen wäre, das Bildungsniveau in Deutschland zu heben, dann müsste die Wirtschaft ja nicht nur in ökonomische Bildung investieren. Also ich will Ihnen damit keinen Vorschlag jetzt unterbreiten, sondern oder Sie anregen zu weiteren Aktivitäten.
Aber irgendwie vielleicht doch.
Ja. Aber Sie könnten ja auch in Sprachkompetenz investieren oder, wie Herr Futterer gesagt hat, in den Deutsch-, Englisch-, Französisch- und Spanischunterricht. Sie könnten hingehen und die Technikausbildung im Land der Ingenieure propagieren oder die zentrale Dimension des Rechts. Wir leben in einer verrechtlichten Gesellschaft. Warum fördern Sie nicht das Unterrichtsfach Jura? Warum fördern Sie nicht das Unterrichtsfach Glück, wo doch 2/3 der Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 nach eigener Einschätzung nicht vollkommen glücklich sind. Sie könnten sich einsetzen für weitere Unterrichtsfächer oder in Zeiten des aufziehenden Rechtspopulismus, wo Menschen anderer Herkunft in Deutschland um ihr Leben fürchten müssen, mitunter als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Betrieben. Warum macht man nicht eine Kampagne für mehr politische Bildung von Seiten der Arbeitgeberverbände? Das wäre ja auch ein bildungspolitisches Engagement, wo sie mit Sicherheit weitreichend Rückendeckung auch von Kräften bekommen, die sich sonst vielleicht nicht auf der Arbeitgeberseite wiederfinden.
Wir haben noch einen weiteren Hörer. Herr Heinkes begrüße ich. Herr Heinkes, Ihre Meinung zum Thema?
Ja, also ich höre aus der Sendung heraus, man sollte die Angebote von der Wirtschaft prüfen lassen, von Ministerien.
Das war ein Vorschlag,
wenn
ja.
Wenn das funktionieren würde, dann wären die Schulbücher besser. Ich bin selber Diplombiologe, 20 Jahre Forschungserfahrung und bin dann in die Schulen gegangen, habe inzwischen an einem Berufskolleg eine Hauptschule, 3 Realschulen und 8 Gymnasien unterrichtet und viele Schulbücher kennengelernt, also natürlich nur Biologiebücher. Und die sind so grottenschlecht, dass ich nur sagen kann, diese zentrale Prüfung funktioniert nicht. Ich bin ganz froh, dass das gescholtene Unternehmen Apple ein Schulbuch gesponsert hat, auf Englisch natürlich, amerikanisch, von einer Stiftung hergestellt, ein Biologiebuch, das qualitativ viel besser ist als alle deutschen Biologiebücher, die ich hier bisher gesehen habe. Und als Diplombiologe kann ich beurteilen, ob das, was da drin steht, richtig ist oder falsch.
Das heißt,
da brauche ich kein Ministerium für.
Okay, also das heißt, diese Idee, die wir schon auch immer an diversen Stellen in der Sendung verfolgt haben, Kontrolle durch eine staatliche oder wie auch immer Stelle, lehnen Sie ab, weil funktioniert auch schon nicht bei den Schulbüchern.
Ich lehne sie nicht ab, wenn sie gut wäre, wäre es toll, aber bis jetzt funktioniert es nicht. Die Schulbücher sind unglaublich fehlerhaft.
Und Kontakt auch mit Schulmaterialien aus der Wirtschaft, wie sind da Ihre Erfahrungen?
Habe ich keine Erfahrung, also ich benutze sowas nicht, außer eben diesem richtigen Biologiebuch für amerikanische Highschools.
Ja, Herr Heinkes, interessanter Einwurf hier in diese Runde. Frau Nackmeier?
Ja, ich wollte nochmal den Hinweis von Herrn Engartner aufgreifen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es sagen soll, aber die Wirtschaft engagiert sich ja gar nicht ausschließlich beim Thema ökonomische Bildung. Auch beim Thema MINT zum Beispiel, was uns sehr am Herzen liegt, weil wir eben auf die Fachkräfte angewiesen sind. Das ist auch wieder natürlich ein Interesse, aber durchaus ein wichtiges, auch für unsere Gesellschaft insgesamt. Und wenn wir uns für Bildung einsetzen, wir setzen natürlich Schwerpunkte, die auch wir als Wirtschaft, legitim, finde ich, fordern können. Nicht vielleicht auf Feldern, die wir gar nicht so stark auch oder wo wir auch unsere Kompetenzen nicht sehen, aber insgesamt setzen wir uns immer sehr für eine umfassende Persönlichkeitsbildung ein. Uns geht es gar nicht um irgendwie was Eindimensionales. Auch viele Projekte, die wir machen, da steht zwar das Thema vielleicht ökonomische Bildung, MINT-Bildung im Vordergrund. Wir sehen aber, dass ein toller Effekt dieser vielen Projekte auch ist, die Persönlichkeitsbildung der jungen Menschen voranzutreiben und auch zu unterstützen. Ich sage mal ein Beispiel, das sind die Schülerfirmen. Da ist natürlich ein Anliegen, den Schülern aufzuzeigen, wie ein Unternehmen funktioniert, was man tun muss in einem Unternehmen, auch was man tun kann, um es zu gründen. Aber wir sehen, dass da Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit toll entwickelt werden, dass die auch oft im Vordergrund stehen, auch bei den Schülern. Insofern kann ich sagen, ja, tun wir genau das, was Sie jetzt gerade fordern. Und noch ein Punkt zu dem Thema Populismus. Das ist natürlich auch was, wo wir uns sehr dagegen einsetzen. Ich sehe da aber auch keinen Widerspruch, weil von vielen Populisten werden ja auch ökonomische Scheinargumente ins Feld geführt. Und ich finde, da müssen die jungen Menschen auch die Kompetenzen haben, um die zu entlarven. Und dazu gehört eben auch eine gewisse Kompetenz in Wirtschaftsfragen.
Ja, ich kann nur feststellen, dass bei den 20 der 30 untersuchten Unternehmen die Ökonomisierung der ökonomischen Bildung betrieben wird. Mit anderen Worten, sie fokussieren sich auf Entrepreneurship Education oder eine arbeitgebernahe finanzielle Allgemeinbildung, wie es dann heißt. Und da werden eben solche Fragen wie die Ungleichverteilung in der Gesellschaft, wie die Digitalisierung, die wir gerade auf dem Arbeitsmarkt erleben, die zur Rationalisierung von Stellen auch wahrscheinlich führen wird, nicht thematisiert werden. Und ich halte dort eine Engführung, eine Art Miniatur, autorisierte BWL für im Vorgriff, im Vorzug befindlich. Und das ist keine ökonomische Bildung, wie ich sie mir wünsche. Sie müsste integrativ ausgerichtet sein. Dann hätte sie auch ihren Gemeinbildungsanspruch eingelöst.
Ja, zum Schluss dieser Sendung, die sich heute mit Wenn Wirtschaft Schule macht, welchen Einfluss nehmen Unternehmen auf Lehrmaterial und Unterricht, war zuletzt Tim Engartner, Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt, zu hören. Tanja Nackmeier war auch dabei. Sie betreut bei der Landesvereinigung der Unternehmensverbände in Nordrhein-Westfalen den Bereich Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik. Und aus Stuttgart war uns Michael Futterer, stellvertretender Landesvorsitzender der GEW Baden-Württemberg, zugeschaltet. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag. Mein Name ist Regina Brinkmann.